Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Sure 104, Humaza.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة
صدق الله العلي العظيم.
Und nun zu mit einer an einigen Stellen kleinen Interpretation versehenen Übersetzung der Verse. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine huld. Wehe dem Lästerer, Verleumder, der Reichtum scheffelt und diesen immer wieder aus lauter Lust und Gier aufs Neue berechnet und wähnt, sein Reichtum mache ihn unsterblich. Doch so ist es nicht, bald schon wird er in das Verzehrende gestoßen werden. Was aber weißt du, was das Verzehrende ist? Es ist das hochlodernde Feuer Gottes, dessen Flammen die Herzen erfassen, sich über ihnen schließen in hochgestreckten Säulen, sodass es kein Entrinnen gibt.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite pastory.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastory.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Freitag, den 10. Oktober 2025, gleich dem 18. Mai 1404, nach iranischem Sonnenkalender. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe Mit uns durch Iran. Anschließend geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Islamischer Lebensstil. Zum Abschluss hören Sie unsere Sendung Weibliche Vorbilder der islamischen Geschichte. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe Mit uns durch Iran. Bleiben Sie dran.
Mit uns durch den Iran.
Im Namen Gottes herzlich willkommen zum Reisejournal Mit uns durch Iran. Die Reise geht heute in der Provinz Hormuzgan im Süden Iran weiter, nämlich auf der Insel Abu Musa, die südlichst gelegene iranische Insel im Persischen Golf. Dort sehen wir uns unter den natürlichen Sehenswürdigkeiten um. Die Provinzstadt Abu Musa gehört der Provinz Hormuzgan. Sie bildet den südlichsten Punkt Irans. Abu Musa ist etwa 70 Quadratkilometer groß und besteht aus den Inseln Abu Musa, Groß- und Kleintomb, Siri, Groß- und Kleinfurur. Zentrum ist die Insel Abu Musa bzw. Bu Musa. Die Insel Abu Musa ist 12,8 Quadratkilometer groß. Flächenmäßig ist sie die drittgrößte Insel nach Großfurur und Siri. Abu Musa liegt 222 Kilometer südlich der Hafenstadt Bandar Abbas, Provinzzentrum von Hormuzgan. Zwischen den Inseln Abu Musa, Groß- und Kleintomb, läuft die einzige Schiffsroute für große Öltanker, da die nur hier die nötige Tiefe vorhanden ist. In historischen Dokumenten wird Abu Musa unterschiedlich verzeichnet, doch alle bedeuten das grüne Land. Das Klima auf Abu Musa ist warm und feucht, da sie dem Äquator nahe liegt. So ist es auf der Insel auch wärmer als anderen iranischen Inseln im Persischen Golf. Niederschläge kommen hauptsächlich Ende des Winters und Anfang Frühling in Form heftiger und kurzlebiger Schauer vor. Auf der Insel fließen keine Flüsse, allein im Norden stößt man auf ausgetrockneten Flussbetten. Das Trinkwasser der Inselbewohner wird von Brunnen und Regenwasser gedeckt oder es wird auf Kuttern von Mandara Lenge und Bandar Abbas auf die Insel gebracht. Die Insel ist von bekannten Windströmungen umweht, die sich Nordwind, Ros, Soheli und Naashi nennen. Die Pflanzenwelt ist hier sehr dünn beheimatet und was vorhanden ist, hat sich warmen Klimazonen angepasst. Die Pflanzen auf der Insel nutzen den Hirten, die damit ihr Vieh füttern. In Jahren mit viel Regen sprießen Gras und Sträucher in Fülle und bedecken die ganze Insel mit einer grünen Flora. Beeinflusst vom warmen und feuchten Klima wachsen auf der Insel Steppen und Stachelpflanzen. Auf der Insel sind Dattelplantagen verstreut angelegt worden. Die Palmenhaine sind das Markenzeichen der Insel. Die Bäume der Insel bestehen hauptsächlich aus Haloxylone, Schimmakazien und Chirar. Auf der Insel Abu Musa ist sowohl eine Mine für roten Eisenoxid als auch Öl gefunden worden. Das Öl beschränkt sich auf das Mubarak-Ölfeld, das sich auf den östlichen Offshore-Bereich der Insel beschränkt. Es handelt sich um das qualitativ beste Öl des Persischen Golfes. Die Küsten von Abu Musa bieten glasklares Seewasser mit einer Vielfalt an Seetieren, unter anderem grüne Seeschildkröten, Königsschrimps, aalartige, Haie und bunte Fische. Für Landwirtschaft sind die Inseln in Abu Musa nicht geeignet. Dennoch wird hier auch angebaut, obwohl sehr wenig. Die Einheimischen sind hauptsächlich mit Fischfang beschäftigt. Manche von ihnen tauchen nach Perlen. Das Wasser um Abu Musa fördert die besten Perlen zutage. Ende Herbst und Mitte Frühling ist das Wetter auf der Insel sehr angenehm. Die Oberfläche der Insel Abu Musa wird Richtung Norden immer unebener. Schließlich endet sie auf den Berg Halwa, der etwa 110 Meter hoch ist. Auf der Insel wurden eine Hafenanlage und Docks zum Anlegen von Fischkuttern und Militärschiffen, ein Flughafen, eine Süßwasseranlage und andere Möglichkeiten wie Schulen, Telefonamt, Kino und Kühllager für die Einheimischen bereitgestellt. Die Einwohner von Abu Musa sind arisch und reinrassige Iraner. Unter ihnen haben sich auch arabischsprachige Iraner angesiedelt. Die Einheimischen sind fleißig, patriotisch, gläubig und sehr gastfreundlich.
Die Herrschaft Irans über die Insel Abu Musa, Groß- und Klein-Tonp, haben ihren Anfang in den Kaiserreichen der Elamiten, Meder, Achämeniten, Arsakiden bzw. Parthern und Sassaniden vor Dutzenden von Jahrhunderten. Damals herrschte die iranische Disziplin und Sicherheit über den Persischen Golf und dessen Inseln. Nach Einzug europäischer Kolonialisten in diesen wichtigen Seeweg wurden die drei Inseln 1908 von Britannien besetzt. Keine iranische Regierung akzeptierte jemals diese Okkupation. Abu Musa, Klein- und Groß-Tonp wurden stets als Teil Irans aufgeführt. 1971 einigten sich Iran und Britannien und englische Truppen zogen nach 60er Jahre Besatzung und unzähligen Beschwerden Irans ab. Abu Musa, Groß- und Klein-Tonp wurden wieder dem Heimatland zurückgeführt und die Vereinigten Arabischen Emirate als Land ins Leben gerufen. Dieses Land, selbst erst entstanden, begann sogleich Herrschaftsansprüche über die Inseln zu stellen. Iran reagierte aber abweisend. In den Jahren haben die VAE immer wieder mit groß angelegter Propaganda westliche und arabische Staaten auf ihre gelogenen und gefälschten Ansprüche aufmerksam gemacht. Unzählige historische und unwiderlegbare Dokumente beweisen die unbestreitbare Herrschaft Irans über diese drei Inseln. Im letzten Teil der Sendung heute möchten wir uns nochmals den natürlichen Sehenswürdigkeiten der Provinz Hormuzgan widmen. Besonders an den Küsten sind 4 Regionen eingeführt worden. Das Wildschutzgebiet, Naturschutzgebiet, Nationaler Seepark und die Internationale Lagune. Das Naturschutzgebiet umfasst die Insel Forur und Seraj in der Provinzstadt Bandar Lenge und das Wildschutzgebiet die Insel Chidor. Wir werfen einen kurzen Blick auf diese Regionen. Das Wildschutzgebiet Forur ist 42 Quadratkilometer groß und umfasst 45 Kilometer der Küsten bei Bandar Lenge. Die Höhe betrifft etwa 142 Meter. Darin trifft man auf zahlreiche Hügel in Form von Salzkuppeln, die an Felsenwänden und tiefen Abgründen grenzen. Hier ist der Seeadler zu Hause. Die Fauna der Forur-Inseln beschränkt sich auf Steppenpflanzen und Akazien. Süßwasserquellen oder Menschen kommen hier nicht vor. Seit 1979 gilt die Region als Schutzgebiet. Das Wildschutzgebiet Seraj liegt 160 Kilometer westlich von Bandar Lenge und ist 550 Quadratkilometer groß. Die Pflanzenwelt besteht aus Tecomella undulata, eine Pflanzenart aus der Familie der Trompetenbaumgewächse, Zugophyllum cicephus, Prosopis, echter Kapernstrauch, Buchsbäume und Oleander. Die Tierwelt besteht aus indische Gazellen, Wildziegen und Ziegen, Panther, Füchse, Schakale, Seeschildkröten und Stacheltiere. Die Schildkröten legen ihre Eier an den Küstenregionen. Die Topographie der Region ändert sich von Nordwesten nach Südosten und von Gebirgsregionen zum Flachland. Im Nordwesten ist die Region höchstens 700 Meter hoch. Diese Region wurde im Jahr 2000 unter Naturschutz gestellt. Die Insel Chidor liegt 9 Kilometer von der Küste und 2 Kilometer von der Insel Lavan entfernt und hat eine Fläche von 160 Hektar. Der Strand ist sandig im Osten und Nordosten. Im Westen und Süden ist er felsig. Die Höhe beträgt 6 Meter vom Meeresspiegel. Sie ist ein wichtiges Wild- und Naturschutzgebiet, das seit 1987 unter Leitung der Naturschutzbehörde Irans steht. Die Insel Chidor ist unbewohnt. Die dichte Pflanzenwelt besteht aus Salzkräutern, Solsola. An der nordwestlichen Küste liegt ein Korallenökosystem. Die Insel ist das wichtigste Naturschutzgebiet für Vögel, Seeschildkröten, Fisch und Delfine. Damit beenden wir heute unser Programm. Bis nächste Woche. Auf Wiederhören.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Islamischer Lebensstil.
Liebe Hörerfreunde, die Ziele, die der Mensch im Leben anstrebt, hängen davon ab, wie er das Leben interpretiert. Wenn seine Lebensanschauung materialistisch geprägt ist, wird er mehr oder weniger den optimalen Genuss des materiellen Lebens anstreben, und wenn er eine religiöse Lebensanschauung besitzt, wird er andere Ziele haben. Die Lebensanschauung bestimmt über die Lebensziele. Bevor wir uns also näher mit dem religiösen und islamischen Lebensstil und den damit verbundenen Pflichten des Einzelnen und der Gesellschaft auseinandersetzen, müssen wir die islamische Sichtweise zu Leben, Menschen und Dasein betrachten. Dadurch werden wir auch mit dem Lebensstil und dem hohen Platz des Menschen in dieser monotheistischen Weltanschauung vertraut. Wir haben schon von der Zentralität Gottes im islamischen Leben und dem engen Bezug zwischen dem diesseitigen Leben und dem Hiernach gesprochen. Wir sagten auch, dass der Islam in seiner Weltanschauung von Menschen lehrt, dass einerseits seine Existenz völlig von Gott abhängig und andererseits sein Leben nicht auf das irdische Dasein beschränkt ist. Gemäß Islam ist das irdische Leben ein Mittel und die Vorstufe, durch die ein glückliches, ewiges Leben erreicht wird. Daher muss das diesseitige Leben richtig genutzt werden. Jeder hat ein besonderes Bild vom Dasein und wählt dementsprechend seine Ziele und Wege durchs Leben. Je mehr die Kenntnis des Einzelnen oder der Gesellschaft den Lehren des Islams entspricht und Bestimmungen und Gesetze sich nach diesen Lehren richten, desto mehr wird der Lebensstil islamisch sein. Der islamische Lebensstil wird von dem Vertrauen in das verborgene Wissen und dem Glauben an die Einheit Gottes sowie an die Propheten und das Jenseits und viele andere Dinge, die der Islam lehrt, geprägt, wie zum Beispiel, dass Gott gemäß seines Wortes die Daseinswelt in den Dienst des Menschen gestellt hat und dass er dem Mensch sich durch Gott dienen vervollkommnen soll. Wenn wir an dieser Stelle ansetzen, werden uns die unterschiedlichen Folgen des religiösen und des säkulären Denkens auf den Lebensstil klar. Es ist typisch für den säkularen Lebensstil, dass die Religion zu einer persönlichen Geschmackssache herabgesetzt und dass sie aus allen Lebensbereichen als Kriterium der Bewertung ausgeschaltet wird. Dem säkularen Denken ist nicht mehr Gott, sondern der Mensch Mittelpunkt. Diese Denkweise kommt im Humanismus zum Tragen. Dabei haben einige westliche Denker vollständig die religiösen Lehren abgelehnt und den Menschen von dem christlichen Denken und Glauben abgetrennt und dem Intellekt anstelle der Religion gesetzt. Unterdessen ist der Verstand aber bei vielen Fragen gar nicht in der Lage, sie zu beantworten. Jedenfalls hat man den Menschen im Humanismus dermaßen überwertet, dass seine Eigenschaft als Gottesdiener geleugnet wurde. Er ist ein selbstbezogenes Wesen, das nur hinsichtlich seiner Menschenwürde Verantwortung trägt. Über mehr gibt es keine höhere Instanz. Der Humanismus lehnt jeden metaphysischen Gedanken, wie zum Beispiel die Überzeugung von göttlichen Offenbarungen und Religionen himmlischer Herkunft ab und betrachtet den Menschen als den Alleinherrscher über die Natur. Die wichtigste Grundlage für das Menschenbild ist im Humanismus der Verstand. Durch ihn wird die Religion Gottes ersetzt und die Religiosität aus der Mitte des Lebens an den Rand gedrängt. Im humanistischen Denken liegt das Endziel des Menschen im idealen weltlichen Leben. Gemäß dieser Denkweise besteht das Lebensziel im Streben nach Genuss und Gewinn und eigennützigen Gebrauch der Gaben, die Gott in die Natur gelegt hat, unter Einsatz aller Mittel. Der westliche Lebensstil entstand auf einer solchen Denkgrundlage auf. Die westlichen Kolonialmächte konnten in ihrer über zwei Jahrhunderte andauernden Herrschaft über islamische Länder bis zu einem gewissen Grade den muslimischen Ländern ihren Lebensstil aufzwingen und dadurch zahlreiche Misslagen hervorrufen. Der iranische Denker Rahimpur Azghadi sagte, der liberaldemokratische Westen hat in islamischen Ländern vor allen Dingen das säkulare Denken im Sinne von der Beseitigung der Religion aus dem allgemeinen Bereich der Gesellschaft beschert. Die Ereignisse, die sich in den letzten 200 Jahren im Westen abgespielt haben und deren Auswirkungen auch die islamische Welt erreichten, gingen alle von diesem Denken aus. Der Westen gelangte sehr rasch zu dem Resultat, dass er zur Wahrung seiner Politik und Macht seinen Lebensstil übertragen muss. Und dafür setzte er alle Mittel, insbesondere die Mittel der Kunst, ein.
Herr Rahimpur Azghadi verweist auf die Methoden des Westens bei der Verbreitung des säkularen Lebensstils und sagt, sie haben über die Medien Diskussionen entfacht, durch Filme und Fernsehserien über die Beziehungen zwischen Eheleuten, die Art des gesellschaftlichen Umgangs und der zivilen und familiären Verhältnisse allmählich einen Stil für uns konstruiert. In diesen 150 Jahren haben die Muslime leider die Fähigkeit, ihren eigenen Lebensstil zu formen, fast aus der Hand gegeben, ganz im Gegensatz zu der Ära, in der die islamische Zivilisation Ausgangspunkt eines Lebensstils für die ganze Welt war. Ein Grund für die Verbreitung des westlichen Lebensstils unter den Muslimen ist, in dem wissenschaftlichen und industriellen Fortschritt in Europa und Amerika zu sehen. Der Westen hat mit seinen verschiedenen Erfolgen in Wirtschaft und Wissenschaft die Menschen und Gesellschaften in seinen Bann gezogen. Seine Erfolge haben in vielen die Vorstellung hervorgerufen, der Lebensstil in westlichen Gesellschaften sei besser als ihr eigener. Das Ziel, das der Mensch gemäß säkularem Denken anstreben soll, ist der höchstmöglichste materielle Genuss und nicht mehr. Höchste Ziele sind daher für den materiell orientierten Menschen Konsum, Wohlstand und Gewinn. Das gute Wirtschaftsleben ist am wichtigsten und richtungsgebend. Aus westlicher Sicht soll der Mensch nach größerem Gewinn und Vorteil streben. Wenn er dieses Ziel anstrebt, muss er jeden Störfaktor aus dem Weg räumen. Der Mensch hat einen Verstand, mit dessen Hilfe er an den optimalen Lebensgenuss gelangen kann. Natürlich hat man durch Schätzung des Intellekts wertvolle Errungenschaften erzielt. Da aber die göttliche Offenbarung und das religiöse Wissen links liegen gelassen wurden, ist man zahlreichen Problemen begegnet. Der islamische Lebensstil lehnt sowohl die Ignoranz gegenüber der Offenbarung als auch die Ignoranz gegenüber Vernunft und Erfahrungen ab. Erst zusammen mit dem Offenbarungswissen wird es dem Menschen durch Vernunft und Erfahrungen möglich, wahres Glück zu erreichen. Dr. Rafi'i, ein iranischer Universitätsdozent, sagt dazu, zur Erzielung eines vollständigen Wissens über den Lebensstil müssen wir alle diese Quellen nutzen und aus ihnen ein harmonisches Ergebnis gewinnen. Mit einer systematischen wissenschaftlichen Anstrengung sollten wir in der Lage sein, die Botschaften über die Übereinstimmung zwischen Vernunft und Offenbarung aufzudecken. Dann werden wir in allen Bereichen, darunter auch im Bereich des Lebensstils, eine islamische Theorie erzielen. Musik Westlich geprägtes Leben ist ein Leben ohne Religiosität und ein solches Leben ohne Beachtung Gottes und der Spiritualität bringt aufrichtige Liebe im Privat- und Gesellschaftsleben zum Verblassen. Das säkulare Denken sieht in der Religion nur eine von vielen Erscheinungen in der Gesellschaft. Das heißt, die Religion ist nicht richtungsbestimmend für die gesellschaftlichen Erscheinungen. Die Religion darf im Säkularismus nicht mehr erklären, wie der Mensch in der Gesellschaft handeln soll, sondern ihre Funktion wird auf den Privatbereich reduziert. Es ist also nicht mehr die Religion, die dem Leben einen Sinn gibt. Die Entfremdung von Gott ist daher die Ursache für viele Probleme im Westen. Revolutionsoberhaupt Ayatollah Khamenei sagt, die Zuwendung und Liebe zu Gott verleiht dem Leben Sinn und füllt die geistig-seelischen Lücken aus. Sie bringt auf jeder Arena menschlichen Lebens den Erfolg.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Abdul Hussein Mokhtarbad mit dem Titel Hosen, das heißt Trauer. Thank you.
شب دراز به امید صبح می‌دارم، مگر که بوی تو آرد نسیم از ها شروز ها به شما کردم که به اجرام تو گرفتارم یا
verehrte Damen und Herren, nun hören Sie unsere Sendung Weibliche Vorbilder der islamischen Geschichte. Weiterhin guten Empfang.
Weibliche Vorbilder der islamischen Geschichte.
Die wahre Entfaltung der Frauen setzt ausgeglichene, mehrseitige Bestrebungen voraus, damit sie einerseits selber weiterkommt und andererseits als wichtige Achse der Familie die Aufgabe als Ehefrau und Mutter und außerdem ihre wichtigen gesellschaftlichen Aufträge erfüllt. Imam Khomeini, der verstorbene Begründer der Islamischen Republik, hat gesagt, die Frau ist Mensch und Erzieher der Gesellschaft und Glück und Unglück eines Landes haben mit ihr zu tun. Durch Hervorrufung eines heilen Milieus kann die Frau den Grundstein für eine menschenwürdige, mächtige, zukunftsfrohe und sichere Gesellschaft legen. Ohne gesunde Familien aber verarmt die Gesellschaft emotionell und wird geistig, seelisch, brüchig und durch Verbrechen verschmutzt. Der Heilige Koran hat im Zusammenhang mit der charakterlichen Veredelung des Menschen einige weibliche Vorbilder vorgestellt. Wir sprechen heute als erstes über Sarah. Sarah ist die Gemahlin des Propheten Abraham gewesen. Diese gläubige Frau hat hohe Stufen der Menschlichkeit erreicht und sie nimmt in der Geschichte der Propheten und bei der Verbreitung des Glaubens an den einen Gott, Tauhid, einen besonderen Platz ein. Sarah kam im dritten Jahrtausend vor Christus, das heißt 2855 Jahre vor der Hijra des Propheten und ungefähr 3361 Jahre, nachdem Prophet Adam, gegrüßt sei er, das Paradies verlassen hatte, zur Welt. Ihr Geburtsort lag in einer gebirgigen Gegend von Babylon, heutiges Irak. Ihr Vater hieß Lahij und ihre Mutter war die Tante Abrahams mütterlicherseits. Sarah und Abraham heirateten, als Sarah 30 Jahre alt war. Sie blieb bis ans Lebensende an seiner Seite und war sein Anhänger. Sarah gehörte zu den wohlhabenden Frauen und besaß viele Ländereien und Vieh. Doch überließ sie nach ihrer Vermählung mit Abraham diesen ihren ganzen Besitz, damit er ihn für seinen Auftrag als Gottesgesandter verwendet. Sarah war Zeuge, dass ihr Cousin Abraham von Kind auf gegen die Götzen war, obwohl sie inmitten einer polytheistischen Gesellschaft lebten und sein Onkel und Fürsorger Osar selber ein Götzenanbeter war. Sarah wusste, dass Abraham entschieden und aufgrund logischer Argumente die Anbetung der Gestirne und allen unbeständigen Dingen ablehnte. Sie wusste, dass Abraham mit seinem Pflegevater Osar über seinen Götzenglauben diskutierte und ihn davon abzubringen versuchte. Inmitten dieser Welt des Unglaubens und Götzentums konnte sie Sarah nur für den Glauben an den einen Gott und für hohe menschliche Werte begeistern. Deshalb ist sie zusammen mit ihrem Bruder Lot trotz zahlreicher Schwierigkeiten die erste gewesen, die sich zum Prophetentum von Abraham bekannte. Sarah zeichnete sich durch hohe moralische Eigenschaften aus. Sie war sehr geduldig und mit Gottes Vorsehung zufrieden. Sarah war aufrichtig, Gott ergeben und hatte großes Vertrauen in ihn. Obwohl sie vor ihrer Heirat mit Abraham ein sehr gutes Leben gehabt hatte und sehr reich gewesen war, hat sie die zahlreichen Schwierigkeiten im gemeinsamen Leben mit Prophet Abraham alle geduldig und mit Gottvertrauen ertragen und wurde zur absolut aufrichtigen Gottesdienerin. Sarah erinnert an die Gemahlin des Propheten Khadija, die auch ihr ganzes Vermögen dem Propheten des Islams zur Verfügung stellte und alle Schwierigkeiten ertrug und dem Propheten half. Zweifelsohne stärkt der Glaube an Gott das Herz eines Menschen, so dass er in den Engpässen des Lebens standhaft und besonnen bleibt. Als man Abraham wegen Zerstörung der Götzenbilder ins Feuer werfen wollte, war es Sarah, die Gott um seine Rettung anflehte. Da verwandelte Gott das Feuer in seinen Rosengarten und vereitelte das Vorhaben seiner Feinde. Doch wurde Abraham, Sarah und Lot von den Götzenanbetern aus der Stadt vertrieben, und die drei machten sich auf den Weg nach Scham, dem damaligen Syrien. Sarah erduldete die Strapazen der Reise und das Heimweh, damit Abraham seinen Aufruf verbreiten kann. Sie lebten viele Jahre in Scham und riefen die Menschen auf, den einen Gott anzubeten, um vom Götzentum abzulassen.
Es heißt, dass Sarah zusammen mit drei anderen großen Frauen zugegen waren, als die edle Tochter des Propheten des Islams, Salawatullah alai, Fatima Sarah, zur Welt kam. Die vier Edlen waren Maria, Mutter Jesu, Kulzum, die Schwester des Moses, Asiye, die Gemahlin des Pharaos, und Sarah. Sie halfen auf Gottes Anweisung der Prophetengemahlin Khadija bei der Geburt von Fatima. Sarah war ein hohes Beispiel für Sittsamkeit. Sie war ausgesprochen schön, aber im Gegensatz zu vielen schönen Menschen, die sich eitel zur Schau stellten, verhüllte sie sich gottesfürchtig vor fremden Männern und verhielt sich zurückhaltend gegenüber ihnen. Sarah war auch sehr opferbereit. Nach vielen Jahren wurde ihr bewusst, dass sie Abraham kein Kind gebären kann. Aber damit Abraham einen Nachkommen hat, der die Aufgabe des Propheten fortsetzt, schlug sie Abraham vor, dass er ihre Sklavin Hajar, die sehr würdig und gottesfürchtig war, heiratet. So kam es, dass Gott aus der Ehe mit Hajar, dem Abraham, seinen ersten Sohn Ismail schenkte. Sarah hatte für Prophet Abraham Opfer gebracht und war sein treuer Helfer. Wegen ihrer Opferbereitschaft und Geduld und ihrem großen Gottvertrauen hat Gott ihr schließlich noch im hohen Alter, in dem keine Frau mehr ein Kind gebären kann, mit einem Sohn beglückt. Sie nannte ihn Eshach, Isaac. Seine Geburt war ein Wunder, denn wissenschaftlich gesehen hätte keine Frau im Alter von 90 noch ein Kind empfangen können. Abraham a.s. und Sarah waren sehr gastfreundlich. Sarah half ihrem Gemahl gerne in jeder Sache. An jedem Tag waren Gäste für Abraham a.s. und Sarah eingetroffen. Aber es waren außergewöhnliche Gäste, nämlich Engel in Menschengestalt. Doch das wusste Abraham zunächst nicht. Er und seine Frau hatten sofort begonnen, ein gutes Essen für sie vorzubereiten und tischten ihnen gebratenes Hammelfleisch auf. Die himmlischen Gäste rührten das Essen nicht an und gaben sich zu erkennen. Gott hatte diese Engel ins Haus des Abraham geschickt, damit sie ihm frohe Verheißung bringen, Verheißung von einem Sohn. Sarahs sehnlichster Wunsch sollte im hohen Alter in Erfüllung gehen. Die Engel kündigten Sarah die Geburt des Isaak an. Als sie diese frohe Botschaft hörte, sagte sie: »Wehe, soll ich ein Kind gebären, wo ich eine alte Frau bin und dieser mein Ehegemahl ein Greis? Das ist doch merkwürdig.« Da sprachen jene: »Wunderst du dich über die Entscheidung Gottes? Allahs Gnade und seine Segnungen sind über euch, o Bewohner des Hauses. Wahrlich, er ist des Lobes und des Preises würdig.« Sure Hud, Vers 72 und 73.
Der Schöpfer schenkte Sarah und Abraham einen Sohn, den sie Ishoch, Isaac, nannten. Isaac ist der Vater von Jarub, Jakob, und Jakob ist der Stammvater der Propheten der Kinder Israels wie Musa, Moses, Dawud, David und Suleiman, Salomo, sowie des Zacharia, Zacharias, Isa, Jesus und Yahya, Johannes. Sarah hat sich unter großem Einsatz und mit Verzicht auf ein bequemes Leben von den Fesseln der materiellen Welt befreit, und sie war so gottergeben, dass ihr die Ehre zuteil wurde, die Engel zu erblicken und von ihnen angesprochen zu werden. Die opferbereite Sarah und Verteidigerin des Eingottglaubens kehrte schließlich nach einem langen, glänzenden Wandel auf dem geraden Wege Gottes und nachdem sie immer Abraham a.s. als Statthalter Gottes und Prophet verteidigt hat, im Alter von 120 Jahren zu ihrem Herrn, den Allbarmherzigen, zurück.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Trans Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.